Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlägel.
Die Lichter und Kameras sind wieder an im ORF-Studio in Klagenfurt. Beim Bachmann-Preis lesen 14 Autorinnen und Autoren unveröffentlichte Texte und stellen sich der öffentlichen Jurykritik. Auch in der 50. Ausgabe lebt der Preis von diesem manchmal harten Scherbengericht, sagt Juryvorsitzender Klaus Kastberger.
Die Leute schauen auch deshalb so gern den Bachmann-Preis, weil sie hier unmittelbar bei etwas dabei sein können, was sich ansonsten meist nur im Verborgenen abspielt.
Aber warum eine Teilnehmerin die Jurydiskussion jetzt entgegen der Tradition verlassen hat und ob sie schon Favoriten abzeichnen, das hören Sie alles gleich hier in Fazit. Wir schauen außerdem hinter die Kulissen der Modewelt der 90er Jahre. Die damalige Chefredakteurin der Vogue Deutschland, Angelika Blechschmidt, hatte privat immer eine Kamera dabei. Und ihre bislang unveröffentlichten Schnappschüsse, die gibt's jetzt erstmals zu sehen. Und dann fragen wir, was passiert, wenn die KI plötzlich zurücksinkt? Und damit hallo und herzlich willkommen in Fazit. Es wird wieder um die Wette gelesen in Klagenfurt bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Noch bis Sonntag lesen 14 SchriftstellerInnen aus unveröffentlichten Texten und wie jedes Jahr halten die Fernsehkameras drauf, auf die Lesenden, das Publikum im Studio, aber auch auf die Jury, die dann im Anschluss immer diskutiert. Ja, und die Ausgabe in diesem Jahr, die ist trotzdem eine besondere, denn es ist ein Doppeljubiläum. Der Preis wird zum 50. Mal verliehen und auch die Namensgeberin Ingeborg Bachmann, die österreichische Dichterin, die wäre in dieser Woche 100 Jahre alt geworden. Und wir ziehen jetzt schon eine kurze Zwischenbilanz mit meiner Kollegin Wiebke Poromka. Hallo!
Hallo aus Klagenfurt, guten Abend.
Hast du denn nach 2 Lesetagen schon gespürt, dass es sich um eine besondere Jubiläumsausgabe handelt?
Naja, das Interessante ist, es gibt hier natürlich ein Straßenfest eben wegen des 100. Geburtstags von Ingeborg Bachmann und gleichzeitig merkt man so einen Geburtstag so einer wesentlichen Dichterin ja vor allen Dingen auf dem Buchmarkt. Da gibt es neue Biografien von Andrea Stoll oder Dieter Burdorf, die liegen auch hier im Foyer des ORF aus, aber für den Ablauf des Wettbewerbs selbst, da spielen diese beiden Jubiläen, also der 100. von Ingeborg Bachmann und auch nicht die 50. Austragung des Bachmann-Preises, eine Rolle. Und das ist auch ganz gut so, weil der Reiz so einer Veranstaltung wie den Tagen der deutschsprachigen Literatur, der besteht vor allem in der Ritualisierung, also in den bekannten Abläufen, die dann durch Texte, die hier gelesen werden, Jahr für Jahr mit neuer Bedeutung, mit neuen Erzählungen aufgeladen werden. Da muss also im Jubiläumsjahr gar nichts anders sein.
Ja, dann schauen wir doch mal auf diese Texte. 10 wurden schon gelesen. Gab es Texte, die dich besonders überzeugt haben?
Die gab es gestern etwa mit der Lesung der ungarischen Lyrikerin und Performance-Künstlerin Kinga Tod. Die hat in einem vielstimmigen Gesang, mal wütend, mal ironisch, von Ungarn aus auf das Nachbarland Österreich geschaut, auf Sprachgrenzen und auch auf historisch bedingte soziale Schieflagen. Und eindrücklich, kompositorisch, aber auch klanglich war der Text von Ozan Zakaria Keskinkelic. Der hat nämlich sexuelles Begehren und Religion, Trieb und Transzendenz miteinander verflochten. Das hat Keskinkelic auch in seinem Debütroman, der im vergangenen Jahr erschienen ist, schon gemacht. Aber ich wage noch mal eine Prophezeiung, auch wenn morgen ja noch 4 Texte gelesen werden. Die Bachmann-Preisträgerin 2026, die wird Lena Schette heißen. Ihr Beitrag, was wir tragen, den hat sie heute Morgen gelesen. Der erzählt von einer Freundschaft zweier junger Mädchen, einer Zwangsgemeinschaft. Denn diese beiden Mädchen sind übergewichtig. Noch dazu stammen sie aus prekären Verhältnissen. Und ohne, dass das in diesem Text groß kommentiert werden muss, ja, wie so eine unverrückbare, aber grausame Selbstverständlichkeit werden diese beiden Mädchen zu den Außenseiterinnen, zu den Gedemütigten in der Schule. Wobei die Freundin der Erzählerin, Else heißt die, diejenige ist, die sich zu wehren versteht und die auch die Erzählerin selbst anleitet und ermutigt, sich zu wehren gegen diese alltäglichen Schikanen. Und wir hören mal in einen Ausschnitt hinein.
Else bringt mir bei, dass ich den Leuten nicht ins Gesicht schlagen muss, falls sie mich dann doch noch mal allein erwischen. Ein Schlag aufs Ohr reicht, sagt sie. Dann wird denen kurz schwindelig und du hast Zeit wegzulaufen. Ich nicke. Wenn uns die anderen hinterherbrüllen, stelle ich mir vor, wie ich mit einem scharfen Löffel das Fett von meinen Knochen schabe und auf ihre Körper schmiere, wie Lehm. wie ich es glatt streiche auf ihren Taillen, ihren Bäuchen und ihren Hälsen, bis sie dick und rund sind.
Das war ein Ausschnitt aus Was wir tragen von Lena Schette und man bekommt in dieser Passage, hoffe ich, bereits einen ganz guten Eindruck davon, wie lakonisch, wie präzise, wie unpathetisch, aber wie ungeheuer eindrücklich dieser Text geschrieben ist. Und man bekommt vielleicht auch einen Eindruck von der Ambivalenz, die Lena Schette ihren Figuren unterlegt, denn die 1993 geborene Autorin, die übrigens mal als Psychiatrie-Krankenschwester gearbeitet hat, die macht es sich nicht so einfach, dass sie eine simple Opfergeschichte schreibt, sondern ihre Erzählerin entwickelt im Laufe des Textes einen unbändigen Willen zur Rache, mal in der Vorstellung an den Mitmenschen, wie wir das eben in dem Ausschnitt gehört haben, mal konkret an der Mutter, die sie misshandelt, auch wegen ihres Übergewichts, und mal auch ist es eine Rache am eigenen Körper.
Also dröseln wir das Ganze mal statistisch auf. Es gibt ja 14 Beiträge in diesem Jahr in Klagenfurt und interessant ist, dass 10 der Texte von Schriftstellerinnen stammen, nur 4 von Autoren. Hat das dann auch irgendwelche inhaltlichen Auswirkungen auf die Veranstaltung, auf die Themen, die gesetzt werden, oder spielt das eigentlich keine Rolle?
Ja, für einzelne Texte trifft das ganz sicher zu. Etwa für den Text von Caroline Rosales, in dem so ein ganz klassisches, vermeintlich klassisches Geschlechterverhältnis umgedreht wird. Bei Rosales nämlich verkauft ein aus prekären Verhältnissen stammender Mann Sex für Geld an eine Frau aus privilegierten Verhältnissen. Und interessant und wiederum doppelbürdig an dieser Konstellation ist, diese Frau, die Erzählerin, meint oder behauptet zumindest, sich in diesen Mann zu verlieben, aber seine Liebe ist eben nicht käuflich. Also ein bis zu einem gewissen Grad undurchsichtiges Machtgefüge, das Caroline Rosales da entfaltet. Und beeindruckend auch, wenn man jetzt fragt, sind das Themen, die vielleicht nur Schriftstellerinnen so erzählen können, ist auch der Text von Magdalena Schrefel. Das ist ein offenbar autofiktionaler Text über eine Brustkrebserkrankung. Ein Text, der versucht, sprachlich Kontrolle über das Übermächtige dieser Krankheit, auch über diesen Namen Krebs, das Monströse zu bekommen, der versucht zu ordnen, überhaupt eine Sprache zu finden. Und natürlich, das wurde auch in der Jury-Diskussion dann erwähnt, ist Brustkrebs eine Krankheit, die auch Männer ereilen kann. Aber was Magdalena Schrefel ganz deutlich werden lässt in ihrem Text, die Brust, die versehrte Brust, ist bei Frauen natürlich auf ganz andere Weise als bei Männern ganz fundamental mit Schönheit, auch mit der Frage des Begehrtwerdens oder auch nicht mehr Begehrtwerdens verknüpft. Und Magdalena Schrefel erzählt das vor allem auch über die Ambivalenz von Eingriffen in die Natürlichkeit von weiblichen Körpern. Und wir hören auch hier mal einen Ausschnitt.
1997 läuft im ORF Pamela Anderson als CJ Parker in Baywatch jeden Nachmittag über den Strand. Zu diesem Zeitpunkt sehen die Serie 1 Milliarde Menschen weltweit, das sind 2 Milliarden Augen auf 2 Brüsten. Und alle wissen, dass diese Brüste, die im Lauf sich so schwungvoll bewegen, gemacht sind, also nicht gegeben. Seit den beiden Operationen sehe auch ich anders aus, also nicht ich, sondern meine rechte Brust. Mama Re ist kein König mehr, höchstens ein Königchen. Ich denke also, ich werde das machen lassen.
Das war ein Ausschnitt aus Magdalena Schrefels Text Kirschenherz mit Verband.
Ich habe das Schärpengericht, die öffentliche Jury-Diskussion ja gerade schon erwähnt, die dazugehört in Klagenfurt. In diesem Jahr gab es schon einen Aufhorchmoment. Was ist da passiert?
Ja, Eslata Rochal, die hat auch vorab angekündigt, hatte sie das nach ihrer Lesung den Saal verlassen. Das war kein großer Affront, sondern es ging relativ still und leise und unspektakulär vor sich, hat aber ein großes Zeichen gesetzt, nämlich Eslata Rochal hat damit darauf aufmerksam gemacht, wie schwierig die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern sind, eben auch im Vergleich mit anderen Akteuren in der Literaturbranche. Und im Grunde, kurz gefasst, könnte man sagen, ich bin hier, um meinen Text zu lesen, um meine Literatur vorzustellen. Zu meiner Arbeit gehört nicht mehr, mich auch dem Urteil zur Jury auszusetzen. Das kann ich mir nicht leisten.
Also doch immer auch ein bisschen Veränderung in Klagenfurt. Vielen Dank an Wiebke Poromka für das Gespräch.
Sehr gern.
Und wir sind mit Fazit natürlich weiterhin vor Ort und werden am Sonntag dann auch berichten, wie das Ganze ausgegangen ist beim Bachmann-Preis. Angelika Blechschmidt hat jahrzehntelang die deutsche Modezeitschrift Vogue geprägt und damit natürlich auch ganz allgemein das Verständnis von Mode, Kunst und Kultur in Deutschland. Ab 1980 war sie bei der Vogue, bis 2003 auch Chefredakteurin, und sie hatte immer eine kleine Olympus-Kamera mit dabei. Nach ihrem Tod im Jahr 2018 gibt es jetzt erstmals bislang unbekannte Fotografien aus ihrem privaten Archiv zu sehen, bei einer Ausstellung bei Griesebach in Berlin. Und darüber spreche ich mit der Kuratorin Alexandra Bondi de Antoni. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Bei einer Vogue-Chefredakteurin denke ich natürlich zuerst mal an viele glamouröse Events, Partys, Modeschauen, die großen Städte dieser Welt, Promis. Was hat Angelika Blechschmidt denn fotografiert?
Also Angelika Blechschmidt war eben Chefredakteurin der deutschen Vogue und hatte dadurch Zugang zu Orten und Räumen, zu denen andere Leute einfach gar keinen Zugang hatten. Und sie hat aber sehr, also besonders auch für die damalige Zeit oder allgemein auch für eine Chefredakteurin einer Vogue, immer ihre kleine Kamera dabei, mit der sie eben ihr ganzes Leben fotografiert hat. Und man sieht da eben Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Nadja Auermann, Peter Lindberg, Karl Lagerfeld, Jill Sander, also wirklich jeder und jede, der und die Rang und Name hatte in der deutschen und internationalen Mode- und Kunstwelt der 90er, ist eigentlich auf ihren Fotos zu sehen.
Sie hat selbst mal gesagt, ich gestehe, ich bin eine Paparazza. Sieht man das dann auch in den Bildern, dass es eher so Schnappschüsse sind aus dem Alltag, oder wie ist diese Bildsprache?
Also sie musste gar keine Paparazza sein, weil sie war ja Teil dieser Szene. Das heißt, sie war Teil von dem, was da passiert ist, und hat eben die Kamera draufgehalten. Also ich würde wirklich sagen, das waren Schnappschüsse. Das waren einfach Fotos, die sie von ihren Freunden und von ihren Arbeitskollegen und Kolleginnen gemacht hat, die sie dann aber eben auch in der Vogue veröffentlicht hat unter einer Kolumne, die sich Flash nannte. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Instagram-Feed, nur geprintet. Also es waren so ganz viele kleine Bilder mit teilweise so sehr frechen Captions drunter, um eben ihren Leserinnen mitzunehmen auf diese Events und in diese ganzen Räume, auf die Normalsterbliche einfach keinen Zugang hatten.
Ja, Stichwort Instagram. Ich finde das da auch ganz interessant, nochmal drüber nachzudenken. Heute wissen ja eigentlich alle, wie man sich inszeniert durch die sozialen Medien. Modefotografie war damals ja auch was sehr bewusst Inszeniertes. Ist es dann bei ihr so eine dritte Ebene? Also sieht man diese prominenten Menschen da auch irgendwie anders? Wie haben die sich vor ihrer Kamera verhalten?
Wir wissen alle durch Instagram, was unsere Schokoladenseite ist, wie wir gut aussehen. Wird ja schon dieses Foto, ist ja wieder nicht einfach so gemacht, sondern hat halt heutzutage immer irgendwie einen Zweck der Verwertung. Also es soll auf Instagram kommen, es soll gepostet werden, es soll Reach generieren oder was auch immer. Und das gab es damals ja alles nicht. Das ist ja keine klassische Modefotografie, sondern das sind Snapshots. Deswegen sind die Leute ganz natürlich. Das ist wirklich Wahnsinn. Man schaut diese Fotos an. Und heutzutage würde kein prominenter Mensch mehr solche Fotos von sich machen lassen, weil eben alle viel kontrollierter sind. Und das gab es damals eben noch nicht. Heutzutage, also wir kennen alle diese Ozempic Faces und diese Gesichter, die irgendwie voller Filler sind und die irgendwie zurechtgemacht wurden. Und damals waren die Gesichter halt alle sehr individuell. Und man sieht Falten und man sieht Lachfalten und so. Und das ist wahnsinnig schön und wahnsinnig beeindruckend, da so raufzuschauen.
Aber ich meine, das waren ja alles Profis sozusagen, Naomi Campbell oder Claudia Schiffer. Haben die das dann einfach ignoriert, dass sie von Angelika Blechschmidt fotografiert wurden?
Das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Also natürlich waren die professionelle Models, aber die Fotos, die da entstanden sind, die waren Backstage, die waren zwischen Tür und Angel, die waren bei Partys, sie waren in privaten Settings. Und natürlich hat sie auch Fotos von den Runways gemacht, aber das ist ja wieder was anderes. Da waren die Models auf den Laufstegen und haben eben präsentiert, aber selbst diese Fotos sind keine so Runway-Fotografien, wie wir sie heute kennen oder wie wir auch heute irgendwie eine Sekunde nach der Modenschau irgendwie unser Instagram-Feed damit vollgespült wird, weil sie eben aus ihrer Perspektive diese Snapshots gemacht hat, die ja auch alle analog entwickeln wurden. Also die haben auch eine ganz andere Qualität, eine andere Farbe, eine ganz andere Tiefe als die Handyfotos, die wir heute alle machen.
Sie forschen jetzt ja seit 5 Jahren an diesem Nachlass. Gibt es denn da auch Fotografien, wo Sie denken, wow, die haben jetzt wirklich was über die Modewelt, vor allem auch der 90er Jahre, erzählt, das ich davor noch nicht kannte?
Wir kommen aus einer krassen Faszination für diese Zeit und schauen uns diese Bilder aus einer sehr, ich würde sagen, popkulturellen Linse an. Heutzutage ist es normal, jede Chefredakteurin hat ihr Handy mit. Wenn man sich Runways anschaut, hat jeder das Handy gezückt und teilweise hat man das Gefühl, die Leute schauen sich durchs Handy die Show an, obwohl sie da sitzen. Und das war damals nicht so. Und es gibt so ein paar Fotos, wo man Runways sieht, wo halt alle mit ihren Schreibblöcken noch sitzen, also die Fashion Critics der damaligen Zeit und dann eben Angelika Blech mit ihrer kleinen Kamera. Und ich glaube, das ist auch so dieser Punkt, der mich und, glaube ich, auch ganz viele andere so sehr daran fasziniert.
Ich meine, die Technik gab es ja, diese Kameras. Wieso ist sie denn dann auf die Idee gekommen, das wirklich auch durchzuziehen in ihrem Alltag?
Ich weiß, dass sie als Teenager schon ihre erste Kamera bekommen hat und immer schon Fotos gemacht hat. Und ich würde das jetzt so reinlesen, dass sie einfach wirklich ihre Leserinnen mitnehmen wollte. Sie wollte der deutschen Vogue was geben, was die anderen nicht haben. Und das war eben dieser direkte Blick. Sie hat tatsächlich jeden Look der Fashion-Shows abfotografiert und hat dann teilweise die wirklich so overnight irgendwie in Paris oder in Mailand entwickeln lassen und die dann mit einem Kurier nach München geschickt, damit die Redaktion in München direkt mit den Sachen arbeiten konnte. Man muss nur sich überlegen, dass die deutsche Vogue damals ziemlich weit unten in der Hierarchie war. Und durch das hatte sie aber direkt Zugang, weil sie eben diese Fotos selbst gemacht hat. Sonst hätte sie halt ewig warten müssen, bis irgendjemand ihr diese Fotos gegeben hätte. Und so ist sie das eben umgangen.
Also auch eine Chronistin, Angelika Blechschmidt. Jetzt haben Sie es in diesem privaten Archiv mit ganzen 180.000 Negativen zu tun. Wie haben Sie denn die Fotografien jetzt für die Ausstellung in Berlin überhaupt ausgewählt? Das ist ja eine unglaubliche Masse an Material.
Ja, ist es. Um ein bisschen auch so einen Kontext zu setzen, wenn man diese ganzen Bilder digitalisieren würde, das würde über 2 Jahre dauern und dann nochmal wahrscheinlich so plus minus 5 Jahre, um eine Kategorisierung festzulegen. Also es ist wirklich eine Masse an Bildern und deswegen haben wir auch gar nicht versucht, jetzt irgendwie eine Ordnung für diese Ausstellung zu schaffen, sondern sind sehr intuitiv daran gegangen. Also es war ziemlich schnell klar, dass wir wirklich die durch ihr Auge sehen wollen. Das heißt, man sieht sehr wenige Fotos in der Ausstellung, auf denen sie zu sehen ist, sondern wirklich Fotos, die sie gemacht hat. Und zwar wichtig, dass man einen Runway sieht. Deswegen sieht man auch die Jill Sander Show aus dem März 1996 ganz von ihr fotografiert an einer der Wände. Und dann war es wichtig, wirklich diese Mischung aus Prominenten, Backstage, Runway, Details, Beauty, Prominenten. Also wirklich so diese Welt einmal so richtig so eintauchen und dazu aber auch ein bisschen so zu zeigen, welche Masse das eben ist. Also wir zeigen in der Ausstellung plus minus 400 Fotos, was ja ganz wenig ist im Vergleich zu dem, wie groß das Archiv ist.
Hat sich jetzt in der Beschäftigung mit dem Archiv bei Ihnen so eine Art Lieblingsfoto herauskristallisiert?
Das ist unglaublich schwer zu sagen. Also einerseits liebe ich ihre Selbstporträts. Es gibt ganz tolle Porträts von ihr, ich glaube, immer in Spiegeln von diversen Hotelzimmern gemacht hat. Und Angelika Blechschmidt war ja eine wunderschöne Frau. Die hatte ganz so auftopierte Haare, eine weiße Haarsträhne, unglaublich viel Schmuck, immer sehr dezentes Make-up. Und diese Bilder strahlen einfach eine unglaubliche Stärke aus. Für mich sind die sehr privat und gleichzeitig eben sehr mit ihrem professionellen Leben verknüpft. Und dann natürlich gibt es ein Bild von Claudia Schiffer auf dem Chanel Runway in dem Brautkleid. Das ist ja so ein ganz ikonisches Bild der 90er Jahre. Das gefällt mir auch sehr gut, weil der Ausschnitt so sehr besonders ist. Also sie steht so, geht fast aus dem Bild hinaus und das gefällt mir sehr gut.
Und diese Fotografien gibt es unter anderem bis zum 16. Juli zu sehen bei Griesebach in Berlin. Angelika Blechschmidt in the Archives, so heißt die Ausstellung. Vielen Dank für die Einblicke, Alexandra Bondi de Antoni.
Vielen Dank.
Fazit.
Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant, aber wie sie denn am Schluss wird, das muss kein festgelegtes Schicksal sein. Das kann aktiv gestaltet werden, natürlich auch in Kulturinstitutionen. Und genau das unterstützt die Kulturstiftung des Bundes mit einem neuen Programm. Kunst und KI heißt es. Und eines der Projekte ist seit heute im K21 in Düsseldorf zu sehen. Die Ausstellung des Duos Holly Herndon und Matt Dryhurst heißt Star Mirror und Sabine Oelze hat sie für Fazit besucht.
Nein, kein mittelalterlicher Frauenchor, sondern eine künstliche Intelligenz, die Gesänge nach Hildegard von Bingen erklingen lässt. Oder genauer gesagt, ein KI-Modell, das mit den Stimmen von Hobbysängerinnen und Sängern trainiert wurde. Im K21 in Düsseldorf laden Holly Herndon und Matt Dryhurst die Besucher ein, Teil dieses KI-Chors zu werden. Wer mitsingt, liefert der künstlichen Intelligenz neues Trainingsmaterial. Kuratorin Agnieszka Skolimowska.
Das Ganze ist niedrigschwellig konzipiert. Jeder und jeder kann daran teilnehmen, auch ohne musikalische Vorkenntnisse. Man muss keine Noten kennen. Und auf diese Art und Weise werden Daten gesammelt für die Entwicklung eines KI-Modells.
Seit Jahren arbeiten Herndon und Dryhurst an einer Alternative zu den großen KI-Plattformen. Sie wollen, dass Menschen Daten und Bilder freiwillig zur Verfügung stellen und damit auch Zugriff auf den Umgang damit haben. Die Ausstellung besteht aus drei Räumen des in Berlin lebenden Duos. Die wirken beinahe demonstrativ analog. Statt Bildschirmen und Projektionen dominieren Sperrholz, einfache Gerüste und Holzbänke. Im ersten Raum hängen weiße, laternenartige Objekte aus dem 3D Drucker. Darauf erscheinen Marienfiguren, Flügel, Trauben oder Schnecken. Arboretum, also botanische Sammlung von Bäumen, heißt die Installation.
Bei uns geht es mehr um eine Art konzeptuelles Arboretum. Also wir haben hier mit keinen Bäumen zu tun, sondern mit Konzepten, die das Modell, an dem Holly Herndon und Matt Reich seit 2024 arbeiten, schon gelernt hat. Das ist ein generatives Bildmodell. Es heißt Public Diffusion. Und das sind eben alles Motive, die das Modell schon kennt.
Die Motive sind keine zufällige Auswahl. Sie stehen für Bildkategorien, die das offene KI-Modell Public Diffusion bereits gelernt hat. Gewissermaßen ein Blick in sein Gedächtnis. Besucher können diesen Bestand sogar erweitern, indem sie eigene Fotos beisteuern. Ohne Hintergrundwissen bleibt Arboretum allerdings rätselhaft und wirkt eher wie ein provisorischer Versuchsaufbau. Genau darin sieht Dryhurst aber keinen Mangel. Im Gegenteil, für ihn ist die Installation kein fertiges Kunstwerk, sondern ein Vorschlag.
Like you don't get a show at the CAR21 because you made the prettiest picture, right? The whole point is it's a proposal.
Der zweite Raum der Ausstellung wirkt wie eine schlichte Kapelle. Ein projizierter Säulengang, eine hohe Holzleiter, die an die biblische Jakobsleiter erinnert, und der KI-Chor schaffen eine sakrale Stimmung. Alles wirkt bedeutungsvoll inszeniert, fast etwas überhöht. Warum diese christliche Atmosphäre?
I don't think that ideas come from us.
Ich glaube nicht, dass Ideen von uns selbst kommen. Wir entwickeln vielmehr eine Intuition für etwas, das bereits in der Welt vorhanden ist. Deshalb fühle ich mich religiösen Vorstellungen in gewisser Weise verbunden, ohne selbst einer Religion anzugehören.
Die mittelalterliche Äbtissin Hildegard von Bingen steht hier nicht für Glauben oder Kirche. Herndon und Dryhurst interessiert sie als Mystikerin, die ihre Visionen als Eingebungen verstand. Dieses Verständnis von Kreativität verändert auch das Bild des Künstlers. Deshalb nennt sich Dryhurst lieber Creator als Künstler.
So I'm like, I'm using the term creator. Call us an artist or not, I don't really care.
Ganz anders im dritten und letzten Raum. Hier wird aus Technik Musik. Gewöhnliche Lüfter aus Hochleistungsrechnern verwandeln sich in ein meterhohes Musikinstrument, eine Art KI-Orgel, so Kuratorin Agnieszka Skolimowska.
The Hearth ist ein akustisches Instrument, das sich eben aus diesen GPU-Lüftern zusammensetzt, also aus kleinen Ventilatoren, die Grafikprozessoren kühlen. Die Ventilatoren werden von MIDI-Signalen gesteuert. MIDI-Signale, das ist eine Art digitale Noten. Also es gibt keine Lautsprecher in diesem Raum, das ist ein rein akustisches Instrument.
Star Mirror ist eine Ausstellung voller kluger Gedanken und großer Fragen. Sie regt dazu an, künstliche Intelligenz mitzugestalten, statt sie den großen Konzernen zu überlassen. Diese Ideen werden allerdings nicht in überzeugende Bilder übersetzt. Und so fragt man sich, hat man im K21 eine Kunstausstellung gesehen oder ein Experiment miterlebt, das neu über technologische Entwicklungen nachdenkt?
Sabine Oelze über die Ausstellung Star Mirror von Holly Herndon und Matt Dryhurst in der Kunstsammlung NRW. Sie ist noch bis zum 11. Oktober in Düsseldorf zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Kabarettist Dieter Nuhr steht wegen Aussagen zu Femiziden in der Kritik. Jetzt hat er Vorwürfe zurückgewiesen, er habe sich in einer Satiresendung über Frauenmorde lustig gemacht. Habe ich nicht, schrieb Nuhr auf Facebook und kein Witz über Femizide nirgends. Nur hatte in einer ARD-Sendung vom 18. Juni gesagt, Zitat, die Wahrscheinlichkeit, bei 300 bis 350 Femiziden pro Jahr auf einen Frauenmörder zu treffen, sei praktisch null. Er empfahl Frauen wörtlich, zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach erstmal kennenlernt. Nuhrs Äußerungen riefen breite Kritik in Medien und sozialen Netzwerken hervor. So betitelt heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Kommentar, Dieter Nuhr ist kein Komiker mehr, und kritisiert eine Relativierung von Femiziden. Der Berliner Tagesspiegel schreibt, Nuhr sei strukturell unlustig. Und die Taz kritisierte, der Kabarettist füttere ein misogynes Weltbild. Wegen der Extremhitze sind in Europa mehrere Musikevents abgesagt, abgebrochen oder verschoben worden. In Paris wurde das Festival Solidé gecancelt. Im Ruhrgebiet findet das Sunset Beach Festival am Halterner Stausee nicht statt. Und im niederländischen Biddinghäusen wurde das Hardstyle Festival Defcon 1 einen Tag nach Beginn hitzebedingt abgebrochen. Sarah Lopez.
Die Festivalbesucher wurden gegen Mitternacht informiert. Einige waren da gerade am Feiern auf dem Gelände, als die Durchsage kam. Andere haben es über Social Media mitbekommen. Aber nicht alle Besucher des Defcon 1 Festivals haben die Absage gut aufgenommen. Manche haben auf dem Gelände randaliert. Nach Angaben des Veranstalters hat sich die Situation jetzt aber wieder beruhigt.
Während diverse Open-Air-Events also nicht stattfinden, geht das Fusion-Festival an der Mecklenburgischen Seenplatte weiter. Gestern Abend war es wegen Bränden außerhalb des Geländes für rund 2 Stunden unterbrochen worden, wurde dann aber fortgesetzt. Während wegen der Hitze einige Museen früher schließen, geht Erfurt einen anderen Weg. Die Thüringer Landeshauptstadt erhebt derzeit keinen Eintritt für die städtischen Museen. Das gilt für alle Tage, an denen der Deutsche Wetterdienst für die Stadt eine Tageshöchsttemperatur von mindestens 30 Grad prognostiziert. So sollen Menschen der extremen Hitze entkommen können und gleichzeitig die Ausstellungen erkunden. Zu den städtischen Museen in Erfurt gehören unter anderem das Naturkundemuseum, das Stadtmuseum und die Alte Synagoge. Ähnliche Modelle gibt es auch in anderen deutschen Städten. In den USA ist vorerst kein neuer Prozess gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein geplant. Wie sein Sprecher mitteilte, lässt die Staatsanwaltschaft den Fall um die mutmaßliche Vergewaltigung der Schauspielerin Jessica Mann fallen. 2 vorausgegangene Prozesse waren geplatzt, weil sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten. Weinstein verbüßt schon eine 16-jährige Gefängnisstrafe in Kalifornien wegen weiterer Sexualstraftaten. Der Skandal um den heute 74-Jährigen trug maßgeblich dazu bei, dass ab 2017 die MeToo-Bewegung weltweit Aufmerksamkeit erhielt.
Das waren die Kulturnachrichten heute in Fazit. Und heute wurde außerdem bekannt, dass der Musiker David Clayton Thomas im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Der Sänger und Songwriter war unter anderem Frontmann der Band Blood, Sweat and Tears, mit ihrem Sound zwischen jazzigen Big Band Arrangements, Funk und Rock. In den 60er und 70er Jahren gehörten sie auch zu den ersten westlichen Musikgruppen, die durch Osteuropa getourt sind. Sie haben weltweit über 40 Millionen Tonträger verkauft. Clayton Thomas hat die Band dann 1972 verlassen, danach viele Soloalben veröffentlicht. Aber einen seiner großen Hits aus der Zeit bei Blood, Sweat and Tears, den hören wir jetzt in Fazit. Spinning Wheel. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Wie sollen Museen in Deutschland mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten umgehen? Das ist eine gesellschaftliche Debatte, die natürlich seit vielen Jahrzehnten geführt wird. Der Deutsche Museumsbund hat seine politischen Forderungen auch ganz deutlich formuliert. Er sieht beispielsweise Provenienzforschung an den eigenen Sammlungen in den Museen als Kernaufgabe, fordert Transparenz bei der Digitalisierung der Sammlung und auch Kooperationen mit Herkunftsgesellschaften. Und das Überseemuseum in Bremen beschäftigt sich jetzt in einer Kabinettsausstellung mit der eigenen kolonialen Geschichte des Museums und der Sammlung. Und darüber habe ich heute Abend mit der Kuratorin Silke Seibold gesprochen. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Anlass für dieses gesamte Ausstellungsprojekt ist die Zerstörung der Stadt Tibati im heutigen Kamerun durch deutsche Kolonialtruppen im Jahr 1899. Was genau war damals geschehen?
Oh, das ist eine lange Geschichte, die sich aufgebaut hat. Und zwar anhand eines Konfliktes, den die deutsche Kolonialregierung mit dem Lamidat Tibati hatte. Also Lamidat ist quasi ein Herrschaftsgebiet, was von dem Labido betreut wird. Das ist ein politischer, aber auch religiöser Führer für diesen Bereich. Und es ist so, dass die Deutschen unbedingt einen gewissen Handel über Elfenbein und Gold für sich zugunsten in den Süden umleiten wollten. Und der Lamido hat natürlich gesagt, weil man verzichtet natürlich ungerne auf Sachen, die einem selber zugutekommen, das geht nicht. Die Deutschen wiederum haben gesagt, wer sich gegen uns wendet, der muss bestraft werden. Das war so der ausschlaggebende Moment, wo gesagt wurde, jetzt wird eine richtig große Expedition losgeschickt, um wirklich dort mal wortwörtlich Tabula Rasa zu machen.
Und bei dieser gewaltvollen Zerstörung der Stadt haben deutsche Kolonialtruppen dann auch Objekte geplündert oder wie kommen die jetzt in diese Ausstellung?
Genau, also es war so, es ist eine längere Expedition gewesen und eben Tibati war also ein Punkt dabei und man ist in diese Stadt eingedrungen. Der Lamido war zu dieser damaligen Zeit gar nicht da, aber man hatte also sehr leichtes Spiel in die Stadt zu kommen und hat es dann ausgenutzt, um dort wirklich alles mitzunehmen, alles zu plündern, was einem quasi in die Finger gekommen ist. Das war sehr viel Elfenbein und andere Wertgüter, aber eben auch ethnografische Gegenstände, die man in den Haushalten und im Palast gefunden hat. Das sind Haushaltsgegenstände gewesen, aber auch solche Dinge wie ein Teil des Thrones, die Kleidung des Lamido und diverse andere Wertgegenstände, die auch einen sehr hohen idealen Wert haben, wie zum Beispiel die Korane aus der Bibliothek des Lamido.
Und wie sind diese Objekte jetzt nach Bremen gekommen?
Also erstmal hat diese Expedition noch deutlich länger gedauert, weil den Lamido wollte man auch noch haben und hat ihn noch ein paar Monate verfolgt. Und als man ihn dann hatte, ist er unter ziemlich ungeklärten Umständen in quasi der Gefangenheit dann auch verstorben. Die Gegenstände hätten eigentlich in Berlin abgegeben werden müssen, weil es gab darüber eine Vereinbarung. Alles, was so aus militärischen Bereichen zusammengetragen wurde, hätte erst in Berlin vorgestellt werden müssen und von dort aus wäre es dann an diverse andere Museen weiter verteilt geworden. Aber in diesem Fall ist es eine sehr interessante Frage, weil nämlich der Leiter von dieser, der Kommandeur dieser ganzen Expedition, der Hauptmann von Kamps, hat damals diese Dinge anscheinend einfach an sich genommen und hat sie aufbewahrt und hat sie dann ein paar Jahre später, als er in Bremen stationiert war, dem hiesigen Museum angeboten.
Ja, und auf dieser Grundlage dieser Geschichte ist jetzt eben auch die aktuelle Ausstellung entstanden. Tibati, Bremen und zurück. Vom kolonialen Raub zur Partnerschaft heißt sie. Was genau wird da ausgestellt?
Wir wenden uns genau dieser Geschichte zu, weil wir einfach auch möchten, dass auch heute noch die Leute davon erfahren, weil es ist ein wirklich so eindeutiger Fall von einer Plünderung und wir einfach dann auch zeigen möchten, was teilweise bei uns in den Magazinen ist, wo man noch gar nicht mal so viel Provenienzforschung für braucht, weil es eben so ein klarer Fall ist. Das heißt, wir wenden uns natürlich einerseits der Geschichte zu, die wir versuchen, nicht nur mit unseren Exponaten zu bebildern, sondern auch mit vielen Quellen, die in diversen Archiven zu finden sind. Damit man wirklich Eindrücke bekommt, wie war der Schriftverkehr, wie weit wusste auch in Deutschland die Bevölkerung Bescheid, indem wir das Deutsche Kolonialblatt zum Beispiel mit zu Rate gezogen haben und zeigen, es wurde quasi monatlich immer berichtet, wie steht es um diesen Feldzug. Und das ist die Grundlage, über die wir dann aber zu einer ganz anderen Sache kommen. Natürlich, die Sammlung wird mit ausgestellt. Das bedeutet natürlich auch, dass wir da erzählen, was ist ein Lamido und was ist für ihn wichtig, weil natürlich diese Gegenstände aus dem Palast eine ganz große Bedeutung in der Sammlung auch einnehmen. Aber davon führt es uns in die Gegenwart, weil uns es eben auch wichtig ist, dass wir quasi sagen, wir nehmen die Verantwortung an aus der Vergangenheit, aber wir möchten in die Zukunft hinein einen Weg finden, wie wir quasi nicht nur mit der Sammlung, sondern auch mit den Kulturen vor Ort umgehen können. Also wie wir quasi irgendwie in Kommunikation kommen können, um eben auch über dieses Unrecht zu reden und eine Lösung zu finden.
Wie hat das denn dann geklappt, jetzt 120 Jahre später wirklich in den Austausch zwischen Bremen und Tibati zu kommen oder da eine Kooperation aufzubauen?
Es ist sozusagen ein zartes Pflänzchen. Es braucht immer etwas länger, in quasi diese Kontakte zu kommen. Aber wir hatten das Glück, dass auch über eine Doktorarbeit ein Kontakt hergestellt wurde. Und den versuchen wir quasi seit einigen Jahren zu pflegen. Wir hatten schon 2022 Besuch von dem damaligen Lamido hier in Bremen, der dann leider relativ bald verstorben ist. Wir haben gesagt, es ist gut, das nochmal zu bestätigen und zu bestärken und deswegen auch den jetzt neu gewählten Lamido wieder einzuladen. Und mit dem sind wir jetzt eine Woche lang hier in Bremen in Gesprächen und versuchen eben zu schauen, was gibt es für partnerschaftliche Projekte, für Kooperationen, die wirklich einfach interessant sind.
Und sprechen Sie dann da auch über konkrete Rückgaben von den Objekten, die ja noch in Bremen sind?
Nein, weil das ist eine Geschichte, die ganz klar nicht bei uns liegt, sondern beim Staat Kamerun. Da gibt es ein interministerielles Komitee, was gebildet wurde, um im Prinzip sämtliche Rückgabeforderungen von Kamerun zu bündeln. Weil es ist ja nicht nur diese eine Geschichte gewesen, die Tibati quasi betroffen hat, sondern es gab unglaublich viele Feldzüge und Expeditionen, die über das Land hinweggezogen sind. Also von daher ist sehr viel zu bearbeiten, deswegen wird es gebündelt. Und wir sprechen wirklich hier über die Beziehung Bremen-Tibati.
Welche Bedeutung haben denn die Objekte in Bremen für die Menschen heute in Tibati?
Sie sind unglaublich wichtig, weil es wirklich eine Verbindung zur Vergangenheit ist, die darüber gegeben werden kann. Es kommt wirklich aus dem Palast, es kommt aus der Kultur und es ist eine ganz eindeutige Folge quasi auch der Herrschaft, die sich in diesen Objekten auch manifestiert.
So, Kuratorin Silke Seibold, hier in Fazit über die Ausstellung Tibati, Bremen und zurück. Die Schau ist noch bis zum 3. Januar 2027 im Überseemuseum Bremen zu sehen. Trenčín in der Slowakei ist in diesem Jahr eine von zwei Kulturhauptstädten Europas. Neugier wecken ist dabei das passende Motto, denn die Stadt war bisher eher ein Geheimtipp. Und dass das nicht so bleibt, dafür soll auch die aktuelle Stadtschreiberin sorgen. Und das ist die Leipziger Übersetzerin und Kulturmanagerin Stefanie Bose. Marianne Alweis hat mit ihr gesprochen.
Ja, das ist hier alles neu gemacht, diese ganze Promenade hier.
Trenčín erstrahlt in neuem Glanz, freut sich Stefanie Bose. Kaum noch Baustellen und Bauzäune, sondern frisch sanierte Plätze mit Barockbauten, Blumenbeeten und bunten Sitzgelegenheiten. Seit ein paar Wochen lebt die Leipzigerin schon in der slowakischen Kulturhauptstadt nahe der Grenze zu Tschechien.
Die Stadt ist eigentlich gemütlich. Es gibt unheimlich viele Cafés, viele sitzen draußen und genießen eigentlich diese schöne Altstadt, die es hier gibt. Die Menschen sind sehr freundlich, begegnen mir immer offen und mit Neugier. Und es gibt auch sehr viele Veranstaltungen, manchmal viele gleichzeitig und ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll.
Über ihre Erlebnisse berichtet Stefanie Bose in einem Blog und auf Instagram. Das Deutsche Kulturforum Östliches Europa hat sie als Stadtschreiberin ausgewählt. Die Slowakei kennt die 42-Jährige gut. Nach der Schule wollte sie als Freiwillige in Südamerika arbeiten. Gelandet ist sie in einem Dorf im Osten der Slowakei. Sie studierte Slawistik und übersetzt aus dem Tschechischen und Slowakischen. Die Stimmung in Trenčín erinnert Bose an die in Chemnitz, als die vor einem Jahr Kulturhauptstadt war.
Weil Trenčín eben auch eine Kleinstadt ist, die jetzt vielleicht vordergründig nicht prädestiniert dafür ist, Kulturhauptstadt zu sein, aber das ist schon wichtig für so kleinere Städte, weil die sich sehr viel entwickeln können und weil dort viel Motivation reinkommt, neue Sachen vielleicht anzufangen und gemeinschaftlich zu arbeiten.
Trenčín mit seiner mittelalterlichen Burg hat eine reiche Geschichte, musste sich nach dem Ende der Textilindustrie aber neu erfinden. Wirtschaftlich und kulturell hat das gut funktioniert, mit einem innovativen Mittelstand und mit aktiven Kulturinstitutionen. Durch die Gassen der 55.000 Einwohnerstadt streifen auch Touristen aus dem Ausland, aus Deutschland, Brasilien oder Kanada. Die Familie des Kanadiers Pavol Stacho stammt aus Trenčín. Mein Großvater war hier in einer französischen Fabrik Direktor und hat 1921 die Zeitschrift Schönheiten der Slowakei gegründet, die bis heute erscheint. Und ich versuche überall im Ausland für die Schönheit der Slowakei zu werben. Trenčín will keine internationalen Stars für einen Abend in die slowakische Provinz locken, sondern die Stadtgesellschaft vernetzen. Auch die Stadtbibliothek soll nachhaltig profitieren, erklärt der Bibliothekar Jan Kubica. Das Hauptgebäude wird zurzeit modernisiert, auch dank EU-Geldern. Das Nebengebäude dient gleichzeitig als Kulturzentrum. Allein am Eröffnungswochenende der Kulturhauptstadt hatten wir hunderte Besucher in unserer neuen Galerie. Gerade läuft unser traditioneller Schreibwettbewerb, aber dieses Jahr als Teil des Trenčína Literaturfestivals im Rahmen des Kulturhauptstadtprogramms. Kiezarbeit statt Prominenz, Gemeinschaft statt Spaltung, das ist das Ziel. Denn durch die Slowakei zieht sich ein tiefer Graben zwischen Anhängern der national orientierten Regierung und der pro-westlichen Opposition, erklärt Stefanie Bose. Die Kulturministerin einer kleinen rechten Partei wolle nur noch angeblich slowakische Traditionen fördern. Sie hat die Leitungen fast aller Kulturinstitutionen des Landes entlassen. Unterstützung erhält kaum noch jemand. Dabei sei gerade die Literaturszene sehr aktiv.
Slowakei ist natürlich klein, das heißt, die Leserschaft ist auch begrenzt. Aber es gibt auch viele Literaturwettbewerbe, auch gerade für Anfänger. Bei manchen dieser Wettbewerbe ist sogar eine Veröffentlichung inkludiert. Es gibt viele junge Menschen, die schreiben, viele Frauen auch, sodass man immer schöne Entdeckungen hat.
Das Kulturhauptstadtjahr ist von der destruktiven Kulturpolitik nicht betroffen. Programm und Gelder waren schon bewilligt. Doch auch in Trenčín bemerkt die deutsche Stadtschreiberin Folgen des kulturellen Kahlschlags.
Jetzt gab es zum Beispiel einen Fall, dass eine unabhängige kleinere Galerie, die auch viel Kulturprogramm hier macht, schon seit vielen Jahren Fördergeld zurückzahlen muss in keiner geringen Höhe, was natürlich für die das ausbedeuten würde. Oder Freunde von mir, die haben hier eine Zeitschrift für übersetzte Literatur, wo jetzt wahrscheinlich die letzte Ausgabe erscheint, weil eben die Förderung nicht mehr gekommen ist. Oder ein anderer Verleger, der eine Buchhandlung auch hatte und auch ein Festival für Übersetzung gemacht hat, hat seine Buchhandlung in diesem Jahr geschlossen. Also man merkt das schon.
Die Leipzigerin Bose hat im vergangenen Jahr einen Roman über Trenčín aus dem Slowakischen ins Deutsche übersetzt. Denkst du noch an Trenčín? Eine magische Reise zum jüdischen Erbe der Kulturhauptstadt. Geschrieben hat sie der Trenčíner Antiquar Lukáš Zabala. Auch der hadert mit der aktuellen Politik der rechtsnationalen Ministerin. Auf der anderen Seite protestiere die Kulturszene und habe sich zusammengeschlossen. Mein Verlag hat in diesem Jahr nicht nur mich ohne Unterstützung des Staates Kulturfonds herausgegeben, sondern auch zwei oder drei andere Autorinnen. Es ist finanziell alles schwieriger, aber es ist möglich, weiterzuarbeiten. Für Bose wäre eine Regierungsbeteiligung der AfD in einem deutschen Bundesland ein schlimmes Szenario angesichts der Erfahrungen der Slowakei.
Hier ist auch inzwischen so viel kaputt gegangen, was über viele Jahre aufgebaut worden ist. Das kann man sehr schnell zerstören. Die ganzen Projekte und Strukturen, aber man kann die dann nicht so schnell wieder neu aufbauen.
Marianne Allweis hat mit der Stadtschreiberin von Trenčín, Stefanie Bose, über das Leben in der Kleinstadt, aber auch über die Politik im Land gesprochen. Und wenn Ihnen langsam nach einer Abkühlung ist, nach diesem heißen Tag, dann hätten wir hier noch die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel.
Das Schwimmbecken eines Freibades, aufgenommen aus der Vogelperspektive. Dieses Foto druckt das Feuilleton der Süddeutschen ab. Und man möchte bei dieser Hitze sofort reinspringen, ins hellblau strahlende Wasser. Aber dann diese Bildunterschrift. Freiheit ist auch, neben einem Pool zu liegen und nicht reinzuspringen. Die Freiheit des Masochisten, denkt man. Jedenfalls geht Alexander Estis, der Autor des dazugehörigen Textes, nicht gerne schwimmen. Ins Freibad schon, aber da nicht ins Wasser. Da er allein komme, würden ihn die anderen Badegäste anstarren. Ein wenig dazu beitragen mochte natürlich, schreibt Estis, dass ich in einer talarartigen Gewandung auf einem Liegestuhl ausgestreckt die zweisprachige, historisch-kritische und, wie der Umschlag verhieß, ausführlich kommentierte Ausgabe von Platons Dialogen studierte, genau genommen einen ihrer Bände, während die übrigen, es dürften an die 30 gewesen sein, auf dem Boden umher verteilt waren. Nicht nur dieser Text von Alexander Estis wirkt so, als hätte der Journalist, der auch Schriftsteller ist, einiges davon erfunden. Ist es also Fiktion oder Journalismus, was wir da lesen, oder eine Mischung aus beidem? Ist es menschengemachter Journalismus oder von der KI generierter oder eine Mischung aus beidem, fragen sich wohl auch Leser der Feuilletons. Zeitungen geben nun Antworten. Die Frankfurter Allgemeine hat bekräftigt, sie wolle ihre Artikel nur von Menschen schreiben lassen. Ähnlich nun der Spiegel. Wir lassen unsere Texte nicht von einer KI schreiben oder umschreiben, verkündet der Chefredakteur Dirk Kurbjoweit, was wiederum Axel Weidemann in der FAZ zitiert. Um zu verdeutlichen, worum es geht, formuliert Weidemann zuerst die Kernfrage, die gerade Redaktionen spalte. Sollten Journalisten KI im aktiven Prozess des Schreibens und Verfassens von Text, hier geht es nicht um Recherche, nutzen dürfen oder nicht? Und weitere Fragen? Sollen KI-Zusammenfassungen erlaubt sein, Formulierungshilfen, Stilkritik oder ist die KI-basierte Rechtschreibkorrektur schon zu viel? Schreibt Weidemann und ergänzt, diese Fragen wiederum hängen eng mit dem Selbstbewusstsein und der Verfassung des jeweiligen Autors zusammen. Obwohl auch Teilnehmer am Wettlesen um den Bachmann-Preis in Klagenfurt die KI haben mitschreiben lassen? Marie Schmidt von der Süddeutschen ist jedenfalls aufgefallen, dass die Schriftsteller des ersten Tags ihre Texte souverän vorgetragen haben. Eine solche Sprechsicherheit lässt aber nicht verkennen, schreibt Schmidt, dass auch 25 Minuten ziemlich lang werden können, wenn eine Idee mal formuliert ist und dann in vielen Sätzen nur noch ausgepinselt und angedickt wird. Das hatte Ingeborg Bachmann nicht nötig. Dafür soll sie, so Schmidt, bei ihrem ersten Auftritt in der Gruppe 47 ihre Verse flüsternd und stockend vorgetragen haben. Am Donnerstag wäre Ingeborg Bachmann 100 geworden. Seinen 100. Geburtstag feiert am Sonntag der Komiker Mel Brooks. Auch wenn Brooks brachialer Humor über die Jahre nicht sonderlich gut gealtert ist, liebt Amerika sein Humorurgestein bis ins hohe Alter, schreibt Andreas Busche im Tagesspiegel und erwähnt ein kurioses Vermächtnis von Brooks. Seinen Handabdruck im Beton des Walk of Fame in Hollywood zieren 6 Finger. Mel Brooks, der ewige Quatschkopf der amerikanischen Komödie, hatte sich bei der Zeremonie heimlich eine Prothese des kleinen Fingers angeklebt.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau hier in Fazit. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende.